Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Völkern, was ist an ihnen getan? Der Herr hat Großes an uns getan, das sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben.
Ich möchte gerne vor der Predigt noch beten und bitte euch mal dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir feiern heute diesen Ewigkeitssonntag im Bewusstsein, dass du der ewige Gott bist. Im Bewusstsein, dass unser Leben vergänglich ist, aber auch im Bewusstsein, dass wir eingebettet sind in diese Ewigkeit. Wenn kein Vögelchen, kein Grashalm vergeht ohne deinen Willen, Herr, um wie viel mehr sind wir fest in deiner Hand. Und so denken wir heute an die Verstorbenen aus unserer Gemeinde und wir denken aber genauso an alle Verstorbenen aus unseren Familien, aus unserem Umfeld, die uns nahe sind. Und Herr, wir denken an die Trauernden, an die, deren Herzen schwer sind heute an diesem Tag. Segne sie und tröste sie und Herr, schenke uns diesen Blick Richtung Ewigkeit. Begegne uns auch jetzt in der Predigt durch dein Wort, durch diesen Psalm. Bewege unsere Herzen. Amen. Wir werden sein wie die Träumenden, haben wir eben gerade gehört. Wie in einem Traum steht das hier vorne. Was träumst du? Was ist dein Traum? Es gibt ja im Leben Träume, große Träume, es gibt auch kleinere Wünsche und mir ist einer eingefallen. Ich hoffe, ich habe die Geschichte noch nicht erzählt. Es ist manchmal so, wenn man Dinge von Dingen gerne erzählt, ist man in der Gefahr, die zu wiederholen. Aber ich habe tatsächlich schon als junger Kerl davon geträumt, einmal in diesem wundervollen Konzerthaus in Amsterdam zu sein und diese großartige Akustik zu erleben in diesem Konzertgebäude. Und vor einem Jahr war es dann tatsächlich möglich und wir hatten dort ein wundervolles Konzerterlebnis. Allerdings, es war ausverkauft, wir hatten nur Restkarten, außerdem sehr, sehr teuer. Und so saßen wir ganz oben auf der Empore in der letzten Ecke. Also so, ich zeige euch das tatsächlich mal. Ich saß so. Und obwohl das eine der besten Akustiken der Welt ist, hatte ich natürlich nur ein Ohr zur Verfügung. Also da nützt der schöne Saal nichts, wenn man mit einem Ohr an der Wand sitzt. Und dann sah ich drei Plätze vorne in der Mitte der Empore auf dem Balkon, die besten Plätze, die es überhaupt gibt in diesem Haus, die waren leer. Und da bin ich in der Pause hin und habe gefragt, ist ja noch frei? Und da haben wir uns hingesetzt. Nach der Pause kam noch eine Person, wie sich herausstellte, das war die Konzertärztin der Wiener Philharmoniker, die dort gerade spielten. Und dann kam ein Mann und sagte zu seiner Frau, so ganz leicht ironisch, der König, und zeigt auf mich. Und dann haben sie uns erklärt, wir sitzen da, wo sonst das niederländische Königspaar sitzt. Wenn die nicht da sind, ist der Platz auch frei verkäuflich. Aber wir saßen tatsächlich auf den besten Plätzen, auf den Plätzen des Königpaars. Und ich habe diese Geschichte mitgenommen. Klar, die ist zum Schmunzeln. Ich habe auch den König nicht gesehen. Er war ja nicht da, sonst wäre der Platz besetzt gewesen. Aber ich dachte so, da zu sitzen, wo der König sitzt, ist das nicht der Traum? Der eigentliche Traum, zu sein, wo Jesus ist, der König aller Könige. Ich kenne so viele Menschen, die haben Angst vor dem Sterben, vor dem Tod, vor dem, was kommt, vor dem, dass ihr Leben zerbricht. Aber die Frage ist ja, habe ich einen Traum zu sein, wo der König ist? Zu sitzen, wo der König, wo Jesus sitzt. Natürlich war dieser Augenblick, das Heldenleben von Richard Strauss auf diesen besten Plätzen im Konzertgebäude, das war vergänglich. Ich musste tatsächlich die Tage nachschauen, was haben wir denn da überhaupt gehört? Und da merke ich, wie schnelllebig unsere Zeit, wie vergänglich, wie überfüllt wir oft sind. Die Momente verfliegen. Manchmal bleibt gar nicht viel. Und Paulus mahnt oder erinnert im 1. Korintherbrief 7 daran, dass unsere Zeit ja bemessen ist, dass wir uns bewusst sind, dass wir nichts behalten können. Nichts. Keine Immobilie, keinen Reichtum, nicht einmal dieses Konzerterlebnis. Das ist schon zurück, das ist schon weg, das ist schon Vergangenheit. Wir können nichts behalten. Und deshalb sagt Paulus dort im 1. Korinther 7, Vers 31, sollen wir diese Welt gebrauchen, als brauchten wir sie gar nicht. Ich finde das einen großartigen Glaubenssatz. Also wir dürfen die Welt gebrauchen, wir können sie gebrauchen, wir müssen sie gebrauchen. Die Welt ist schön, aber wenn wir sie gebrauchen, dann immer so, als brauchen wir sie nicht. Immer mit dem Blick drüber hinaus. Denn er ergänzt, das Wesen dieser Welt vergeht. Da bleibt nichts. Von all diesem, was wir hier sehen, was wir greifen können, bleibt nichts übrig. Und Johannes ergänzt das im Johannesbrief Kapitel 2. Er sagt, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und das ist entscheidend, dass wir nicht nur stehen bleiben dabei, bei dem das alles vergeht, sondern dass wir wissen, wenn wir Jesus nachfolgen, wer den Willen Gottes tut, wer mir nachfolgt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Wer mit Jesus unterwegs ist, der bleibt in Ewigkeit. Also vor was soll ich mich fürchten, wenn ich bleiben darf im Hause des Vaters? Der heutige Ewigkeitssonntag macht uns diese großen Themen deutlich. Wir haben das eben schon kurz im Gedenken an unsere Verstorbenen, an die, die uns vorausgegangen sind. Vielleicht denkt so mancher von euch heute zurück an so intensive Augenblicke im Leben, als wir an Sterbebetten sitzen mussten. Ich denke zurück heute an meine alte Oma, die ich vor 3 Jahren verabschieden durfte, gerade auch in diesem Monat November. Und gleichzeitig spüren wir diese Vergänglichkeit an denen, die uns vorausgegangen sind, aber auch an uns selbst. Heute beschließen wir das Kirchenjahr. Das ist ja interessant, dass das Kirchenjahr mit dem Totensonntag, mit dem Ewigkeitssonntag endet und nächsten Sonntag zum ersten Advent beginnt das neue Kirchenjahr, die Erwartung nach vorne. Das heißt, ich kann auch sagen, heute ist wieder ein Jahr vorbei. Wieder ein Jahr. Wir schauen zurück auf ein abgelaufenes Kirchenjahr. Und gleichzeitig, und das ist das Hauptthema für mich heute, gleichzeitig geht es der Ewigkeit entgegen. Es ist eben nicht nur ein Totensonntag, ein Sonntag im Gedenken an die Toten. Es ist der Ewigkeitssonntag. Unser Leben mit Jesus steht unter einem anderen Programm, das Programm Ewigkeit. Wir haben eben schon diesen 126. Psalm aus dem Alten Testament gehört. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, werden wir sein wie die Träumenden. Gott verspricht seinen Kindern Erlösung. Also alles, was uns heute beschwert, an Sorgen, an Schmerzen, an Krankheit, an Ängsten, all das wird einmal aufgehoben werden. erlöst. So wie man ein Seil vom Schiff lösen muss, damit es vom Ufer ablegen kann. All diese Seile, die uns binden irgendwo im Leben, die werden einmal durchtrennt sein, erlöst, frei. Der Psalm 126 ist einer von den interessanten, denn der steht in einer Reihe von Psalmen, Psalm 120 bis 34, die nennt man auch Stufenlieder oder sind Wallfahrtslieder. Und man geht davon aus, dass die gesungen, gebetet wurden, ganz besonders, als die gläubigen Juden sich im Jahr mindestens dreimal aufgemacht haben, nach Jerusalem zum Tempel zu kommen. Also auf dem Weg hat man sozusagen diese Psalmen gebetet. Ist uns evangelisch-freikirchlichen Christen etwas verborgen heute? Der Katholik versteht das eher, wenn er Wallfahrten geht und wiederkehrende Gebete spricht oder singt. Und dann ziehen sie hinauf nach Jerusalem. Jerusalem, immer in diesem Bild, liegt oben der Berg Zion. Dort hat Gott seinen Tempel hinsetzen lassen. Und dann kommen sie an vor diesem riesigen Tempel und steigen die Stufen dieses Tempels hinauf. Der Blick geht nach oben, zu Gott, zur Herrlichkeit. Hinaufsteigen, wir hatten vor kurzem mal eine Männerwanderung von Jena hochwärts auf dem Fuchsturm, da hat so mancher von uns gestöhnt, weil er nicht auf dem Schirm hat, es geht bergauf. Bergauf ist manchmal anstrengend. Da merkst du die Luft, da merkst du die fehlenden Muskeln. Bergauf heißt Anstrengung. Und bergauf nach Jerusalem heißt auch immer das Bewusstsein, Jerusalem ist ein Ort, der umkämpft und umstritten ist. Eigentlich steckt im Namen der Friede, Shalom, Jerusalem, und trotzdem immer umkämpft, eine umkämpfte Stadt. Und in diesem Bewusstsein steigen die Pilger hinauf und singen, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Und dieser Psalm knüpft an eine Erinnerung, man könnte auch heute sagen, man würde sagen, ein jüdisches Trauma, so ähnlich wie der 7. Oktober, an dieses Trauma der babylonischen Gefangenschaft. Im 6. Jahrhundert vor Christus wird Jerusalem eingenommen und die Juden werden weggeführt nach Babylon. Der Tempel wird zerstört. Das Volk Gottes weggeführt, lebt 70 Jahre im Exil, fern der Heimat, ohne Tempel. Das ist das jüdische Trauma. Und in dem singen sie, aber wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, einmal, dann werden wir sein wie die Träumenden. Heute sind wir gefangen, aber dann werden wir Erlöste sein. Und ich musste denken, ist das nicht ein Bild für unser Leben? Ist das nicht die Realität dieser Welt, dass wir eben auch oft gefangen stehen, gefangen in Tränen, in Leid, auch das Leid immer wiederkehrend zu erleben? Und die von uns, die gerade eben auch im vergangenen Jahr Trauerfälle erlebt haben, die wissen, dieser Schmerz der Trauer ist ja wiederkehrend. Der nächste Geburtstag, das Weihnachtsfest, der Todestag, der Tag der Beerdigung. In meinem Kalender sind manche von diesen Gedenktagen eingetragen. Also in diesem Psalm, die Gefangenen von Zion, steht auch für uns symbolisch, für 70 Jahre Tränen und Leid. Das sind Kinder, junge Menschen, die viel zu früh gestorben sind. Das sind Krankheiten. Eine Bekannte, mit der ich Jahre Studium verbracht habe, die hat vor Jahren den Mann ihres Lebens kennengelernt, die Liebe ihres Lebens. Und sie haben kurz hintereinander 5 Kinder bekommen. Das Kleinste ist in diesem Jahr geboren Und vor kurzem lese ich einen Gebetsaufruf und dann habe ich nachgefragt, sie beten, weil sie schwer an Krebs erkrankt ist. Das ist ein Vater mit 5 kleinen Kindern. Das Glück ihres Lebens. Und es steht gerade vor, menschlich würden wir sagen, der Zerstörung. Das ist die Realität dieser Welt. In den letzten Wochen gab es hier in Gera und um Gera mehrere schwere Verkehrsunfälle mit Toten. Das ist die Realität dieser Welt. Und auch das haben wir in den letzten Wochen immer wieder. Wir erinnern uns an die Leidtragenden, an die verfolgten Christen, an Gemeinde, die erschüttert wird durch Kriege, durch Leid. Und genau deshalb brauchen wir diesen Ausblick, dass der Herr das Schicksal Zions wenden wird, dass diese 70 Jahre in babylonischer Gefangenschaft symbolisch stehen für das Leid dieser Welt. Aber Gott wird es wenden. Egal wie klein oder groß das Leid ist, Gott wird unser Leben zum Guten wenden. Dafür verbirgt er sich in Jesus. Und dieser Psalm 126, der nimmt uns eben mit in diesen hoffnungsvollen Ausblick. Und ich möchte ihn nochmal lesen. Wir haben ihn nochmal vorne auf Folie, diesmal aus der Basisbibel, wo einfach der Sprachklang nochmal etwas anders ist. Wir waren wie in einem Traum, als der Herr das Schicksal Zions zum Guten wendete. Da füllte Lachen unseren Mund und Jubel löste uns die Zunge. Und da sagte man unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Ja, der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren in einem Freudentaumel. Herr, wende unser Schicksal zum Guten. So wie du die Bäche in der Wüste füllst nach langer Trockenzeit. Wer unter Tränen mit der Saat beginnt, wird unter Jubel die Ernte einbringen. Und noch geht weinend aufs Feld, wenn er den Beutel zur Aussaat trägt. Aber dann kommt er. Dann kommt er jubelnd zurück, wenn er seine Gaben nach Hause trägt. Was fällt auf, wenn wir diesen Psalm jetzt zweimal gehört haben? Man sieht es leider nicht, weil das halt auf einer Folie etwas enger gedrängt steht. Es sind 2 Teile. Es sind nur 6 Verse, ein ganz kurzes Lied, aber 2 Teile. Und ich möchte euch mal kurz mitnehmen, nochmal in diese Psalmbetrachtung. Und zwar in dem ersten Teil ist es wie ein Rückblick. Der Pilger erinnert sich an die zurückliegenden Erfahrungen, die Israel schon mit Gott gemacht hat. Es steht hier in der Vergangenheit, als der Herr das Schicksal Zions zum Guten gewendet hat. Ja, der Herr hat Großes an uns getan. Wir sind nicht vertröstet auf eine Ewigkeit, dass wir irgendwann einmal Gott sehen, sondern wir haben ihn schon erlebt. Wir schauen zurück. Wir schauen zurück auf Jesus, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben, der auferstanden ist, der uns bereits erlöst hat. Paulus sagt, mit ihm haben wir die Erlösung. Der Psalmist erlebt, wie Gott das Schicksal zum Guten gewendet hat. Wie im Traum, so wie uns Gott wieder emporhebt. Und ich weiß, dass die, die gerade davor stehen oder die es gerade hinter sich haben, an Gräbern ihre Liebsten verabschiedet haben, in diesem Moment es uns nicht begreiflich werden kann, dass wir einmal wieder auf diesen Moment zurückschauen, voller Hoffnung, wenn der Schmerz alles überlagert. Und doch, sagt der Psalmist, es ist wie im Traum, wenn uns Gott wieder emporhebt. Und das gilt eben für das Volk Israel im Ganzen, genauso wie für jeden Einzelnen von uns. Ganz persönlich. Ich werde es nie vergessen, vor 11 Jahren, als ich zusammen mit meiner Frau am Bett der Schwiegermutter saß. 6 Stunden saßen wir, bis sie ausgehaucht hat. Es bleibt mir, solange ich lebe, in Erinnerung. Und auch so traurig dieser Augenblick war, so schaue ich zurück, voll Dankbarkeit, so wie der Psalmist sagt. Ein Freudentaumel, ein Jubel, heißt es bei Luther, als wir begriffen haben, die Mama ist beim Herrn. Sie ist erlöst. Ihre Schmerzen, ihre Schwachheit, ihr Leid, auch ihre Schmerzen um Verluste in ihrem eigenen Leben, sie ist davon erlöst. Der Tod hat eben nicht das letzte Wort. Das ist der Jubel, den der Psalmist hier zum Ausdruck bringt. Und es ist wie ein Blick in den Himmel, eine Vision, so wie sie Johannes in der Offenbarung gesehen hat, dort vor dem Thron eine große Schar der Erlösten. Und das ist, glaube ich, das Lebensgeheimnis im Glauben, wenn wir von diesem Schmerz am Grab unseren Blick wenden können in den Himmel und nicht mehr den Abschied, den Tod und das Verlorene, sondern den Jubel vor Gottes Thron sehen. Wir haben eben in dem Lied gesungen, wenn einst am Ende die Kräfte schwinden. Und dann dieser Blick hinauf. Was für ein Traum. Und jetzt begreife ich, warum es Stufenlied heißt. Vor den Stufen zu deinem Thron, Herr. Dort schaue ich auf. Und dann im zweiten Teil dieses Psalms nochmal ein Rückbesinnen auf unsere Lebenswirklichkeit. Ja, noch sind wir in einem vergänglichen Körper, noch haben wir eine zerbrechliche Seele und wir sind so zerbrechlich. Ein Wort kann manchmal reichen im Alltag, ein einziges Wort, das uns triggert, das uns den Boden wegzieht, ein Erlebnis. Und wir merken, wie zerbrechlich unsere Seelen sind. Oft voller Angst vor der Zukunft. Und solange ich meinen Blick auf Jesus wenden kann, habe ich vielleicht keine Angst. Aber es kommen Augenblicke im Leben, wo die Angst uns überrollt. Das ist die Lebenswirklichkeit. Und daraus, und das ist für mich dieser zweite Teil dieses Psalms, formt sich nämlich ein Gebet. In Vers 4, Herr, wende unser Schicksal zum Guten. Es ist ein Anrufen Gottes. Wende unser Schicksal zum Guten. Und jetzt kommen 2 wundervolle Bilder und eins davon hat uns der Olli heute schon in der Folie mitgegeben. Das erste Bild sind die trockenen Täler. So wie du die Bäche in der Wüste füllst nach langer Trockenheit oder langer Trockenzeit. Der Psalmist erinnert an den Regen. Ein unfassbares Phänomen, wenn die Wüste wieder anfängt zu blühen. Und ich dachte so, warum tue ich mir etwas schwer mit diesem Bild? Ich glaube, es liegt einfach daran, weil wir in unseren Breiten bisher so gesegnet sind mit Wasser, dass wir es uns immer noch leisten konnten, über den Regen zu schimpfen. Es ist ja verrückt. In Ländern, wie es hier in dem Psalm beschrieben ist, in Ländern des Mittleren, des Nahen Ostens, ist die Trockenheit so eklatant, dass der Regen einer Erlösung gleichkommt. Und bei uns saure Gesichter. Angst vor dem Hochwasser. Das ist unsere Realität. Ich hatte schon mal gesagt, im vergangenen Jahr war ich einmal in Europa, im Europaparlament in Brüssel und dort habe ich das erste Mal begriffen, wie die Wasserknappheit mittlerweile in Europa das große Thema wird. Es ist bereits Thema in Südeuropa. Also wir müssen unseren Blick etwas drehen, damit wir diesen Psalm verstehen können. Und wer einmal in Jerusalem war oder in Israel, der weiß dort, was es heißt, Wüste. Es ist eine Öde. Und wenn du von Jerusalem die alte Straße hinuntergehst Richtung Jericho, Richtung Totes Meer, Richtung Jordantal, dann kommst du durch das Wadi Kelt. Ein trockenes Tal. Das ist die Geschichte, wo damals der barmherzige Samariter lang kam und hat die Ausgeraubten gefunden. Eine Öde ist das. Und es gibt keinen größeren Segen als die Regenzeit, wenn sich diese trockenen Täler wieder füllen und auf einmal rundherum, Olli, kannst du mal das Bild einblenden, rundherum wieder das Leben aufwacht. Und dann tatsächlich, wer das einmal gesehen hat, wie die Wüste blüht, wo man denkt, da ist ja nichts. Und nur durch Regen, durch Wasser auf einmal es wieder anfängt zu grünen, wo vorher nur ausgetrocknete Canyons waren. Das ist das Bild aus diesem Psalm. Herr, wende unser Schicksal zum Guten, so wie du die Bäche füllst nach langer Trockenzeit. Das ist das Bild, das uns der Psalm hier gibt. Ich dachte so, wir haben gerade zwei blühende Weihnachtskakteen, die sind so dankbar, die blühen schon seit vielen Wochen, die sind so ähnlich, die erinnern mich, denke ich, aus diesem stachlichen, grünen Gewächs, was eigentlich gar nicht schön aussieht, kommen dann diese wundervollen roten Blüten, der Weihnachtskaktus. Und dieses Pilgerlied, dieser Psalm ermutigt uns, lasst uns im Gebet daran festhalten. Nach der Nacht, nach dem Leid, nach all dem Vergänglichen kommt ein neuer Tag. Nach der Dürre kommt wieder Regenzeit. Und wo du auch gerade bist im Leben, ich möchte dir das zusprechen, auch als hoffnungsvolles Wort. Und das zweite Bild, die tränenreiche Saat. Auch das haben wir eben gelesen. Wer unter Tränen mit der Saat beginnt, wird unter Jubel die Ernte einbringen. Noch geht er weinend aufs Feld, wenn er den Beutel zur Aussaat bringt. Da habe ich jetzt kein Bild, aber ihr könnt euch das bildlich vorstellen, der Bauer, der den Beutel umhängen hatte und hat die Samenkörner über das Feld geworfen, als es noch keinen Betrieb mit den roten Landmaschinen bei Ronneburg gab, der das alles automatisiert aufs Feld ausbringt, in höchster Effizienz. Nein, der Bauer wirft den Samen. Und wir lesen das heute so leicht fertig, weil wir denken, naja, es geht schon auf, weil wenn in dem Supermarkt kein Brot mehr ist, dann gehe ich in den anderen. Aber was hat der Bauer damals getan? Er hat in Hoffnung, in nackter Hoffnung seiner Existenz den Samen ausgeworfen. In diesem Beutel steckt die Zukunft für das nächste Jahr. Ich habe nichts, nichts habe ich zu bringen, Herr, alles bist du. In diesem Beutel steckt das Leben, in diesen kleinen Samenkörnern. Die Oma meiner Frau hat einmal in einer furchtbaren Hungerzeit, als sie mit ihren 5 Kindern dastand und wusste nicht mehr, wie sie durchkommen, hat sie die Kartoffeln, die zum Essen nötig waren, stecken müssen, damit es im nächsten Jahr neue Kartoffeln gibt. Und weil die Kinder am Hungern waren, hat sie keinen Ausweg gesehen, als die Augen der Kartoffeln, die wir ausstechen und wegwerfen, als diese Samenkorn zu setzen in die Erde. Sie hat die Augen ausgeschnitten, hat die Kartoffeln für die Kinder gekocht und hat diese Kartoffelaugen gesetzt. Und es wurden neue Kartoffeln. Das ist das Bild in diesem Psalm. Hier geht es nicht um gefüllte Regale, sondern hier geht es darum, in Abhängigkeit unserer Existenz vor Gott zu stehen und zu sagen, so wie der Bauer unter Tränen, unter Flehen sagt, Herr, ich gebe mein Leben in deine Hand. Ich sehe den Samen auf Hoffnung und du schaffst daraus eine Ernte. Und dann kommt jubelnd zurück, wenn er seine Gaben nach Hause bringt. Das ist das Bild in diesem Psalm. Und jetzt stelle ich euch zum Schluss die Frage nochmal, von was träumst du? Was ist dein Traum im Leben? Es gibt große Träume, es gibt kleine Träume und ich weiß, der eine oder andere wollte mal nach ganz weit in den Norden oder eine Kreuzfahrt machen, das sind alles gute Träume. Aber nach diesem Psalm, von dem, was wirklich bleibt, was träumst du? Hast du einen Traum? Ihr Lieben, ich träume vom Wasser in der Wüste und ich träume von der großen Ernte. Auch wenn ich rund um mich herum steinigen Boden sehe, Unglauben, Zweifel, Unfrieden und Krieg, ich träume von der großen Ernte. Ich träume davon, dass der Geist Gottes Menschen ergreift, dass sie sich Jesus zuwenden. Und ich träume, dass du und ich einmal vor unserem Herrn und Erlöser stehen werden in einem Freudentaumel, in einem Jubel und sagen, das ist Ewigkeit. Gott segne uns dazu. Amen.